Wir hören Offenbarung 19, die Verse 1 bis 10. Johannes berichtet: Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und hat das Blut seiner Knechte gerächt, das ihre Hand vergossen hat. Und sie sprachen zum zweiten Mal: Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die 4 Gestalten fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen: Amen, Halleluja. Und eine Stimme ging aus von dem Thron: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir: Tu es nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Liebe Brüder und Schwestern, in Kapitel 18, das sind drei Totenlieder, drei Leichenlieder. Das Gericht Gottes wird vollzogen. Babel geht unter. In einer Stunde ist verwüstet aller Reichtum, heißt es in Vers 17. Dann aber in Vers 20, Kapitel 18, dieses Ziel: Freue dich, Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat sie gerichtet um euretwillen. Nach diesen drei Leichenliedern, diesen drei Totenliedern, jetzt drei Halleluja-Lieder. Dieser Vers 20 in Kapitel 18, freue dich, jetzt wird er entfaltet. Was im Himmel ist, wo die Gemeinde Jesu Christi ist, das Ziel wird gezeigt. Es ist etwas ganz anderes, wenn wir Christen sagen, das ist das Schlussziel, das Gott mit seiner Gemeinde vorhat, die Hochzeit. Da kann man ja nicht lätschig sein. Da kann man ja nicht betrübt sein. Da kann man ja nicht resignieren. Es geht auf die Hochzeit zu. Und dann wird in den nächsten Kapiteln entfaltet, es geht auf die Gesamtvollendung zu, bis zum neuen Himmel und der neuen Erde. Gott hat gerichtet. Das ist doppelt gemeint. Wenn wir im Schwäbischen sagen, jetzt gang ich und richt mich, dann heißt das ja nicht, dass ich jetzt vor Gericht erscheine oder was weiß ich. Jetzt richte mich, das heißt, ich steile mich, ich mache mich zurecht, ich werf mich in Schale. So richtet Gott die Gemeinde, er richtet sie her. Er stattet sie aus mit allem Schmuck und mit aller Schönheit. Das ist Gericht Gottes. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, Gericht Gottes, heißt, dass alle, die in die Gottesferne gehen, aus seiner Gegenwart weggetan werden, die ihm nicht vertraut haben, die ihn abgelehnt haben. Aber hier gilt für die Gemeinde, Gott hat sie gerichtet, hergerichtet. In aller Schönheit steht sie nun da, so tatsächlich wie eine Braut. Was im Himmel ist, erste Linie, lobt Gott, er ist gerecht. Die ganze himmlische Gemeinde, die vollendete Gemeinde, Lob preist ihn. Halleluja! Das ist das erste Mal im Neuen Testament, dass Halleluja steht. Erst Offenbarung 19, Vers 1. Weiß jemand, wo es im Alten Testament zum ersten Mal steht, das Halleluja? Ich habe es auch nachschauen müssen. Es steht zum ersten Mal im Psalm 104, Vers 35. Und zwar gerade mit diesem Blick. Wenn alle Sünde weggetan ist, Gott hat gerichtet, dann steht Halleluja. Erst bei der Vollendung ist Halleluja-Zeit. Als Jesus einzieht in Jerusalem, da ist Hosianna-Zeit. Herr, hilf uns doch. Liebe Brüder und Schwestern, das ist ganz arg wichtig, dass wir diesen Ort beachten. Dass wir nicht zu schnell ins Halleluja springen und meinen, es sei schon Vollendung. Wir leben in der Hosianna-Zeit. Herr, hilf uns doch. Und jeder einzelne von uns kann unter diesem Ruf Hosianna viel in seinem Leben aufzählen, wo er Hilfe braucht. Das ist die Wirklichkeit dieser Welt, dieser vergehenden, bösen, gefallenen Welt. Es ist Hosianna-Welt. Da ist die Bibel ganz nüchtern bis hinein in den Ort, wo dieses Halleluja aufklingt. Erst in der Vollendung. Das heißt nicht, dass wir es jetzt nicht singen dürfen. Ich habe das bei einer Bibelarbeit bei unseren Mitarbeitern in Indien entfaltet, wo das Halleluja zum ersten Mal kommt, nämlich erst im Himmel. Und die singen ja ständig Halleluja. Da kommt kein Lied, das sie singen, fast aus, ohne das Halleluja, dann saßen sie ganz bedeppert da. Wir haben einen, den Abraham, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, der Pastor Abraham, er war mit bei der Gruppe die letzten beiden Male, der dichtet diese Lieder alle. Und dann kam aber nachher einer der Evangelisten auf mich zu und hat gesagt, wir dürfen doch manchmal Halleluja singen, denn wir üben's ja ein für den Himmel. So ist recht, jawohl. Wenn wir es einüben, was wir dort vollendet tun werden. Es hat übrigens so gewirkt, dass als ich im nächsten Jahr zur Mitarbeiterkonferenz kam, der Abraham 3 Hosianna-Lieder gedichtet hat. Haben Sie das auch gelernt? Nein, es ist wichtig deswegen, dass wir Christen nicht die Bodenhaftung verlieren. Dass wir nicht so tun, als wäre schon Halleluja-Zeit und abheben. Es ist Hosianna-Zeit. Herr, hilf uns doch. Steh uns bei in diesen Strecken und Führungen, die unser Leben jetzt in dieser vergehenden Welt durchmacht. Wer jetzt schon das Halleluja umfassend anstimmen will, wisst ihr, das wäre so, wie wenn man dem Brautpaar einen Tag vor der Hochzeit gratuliert. Ist nicht gut, die könnten sich's ja noch anders überlegen. Ist mir kürzlich übrigens passiert, 2 Tage vor der Hochzeit ruft der Bräutigam an und sagt, sie will nicht mehr. Das ist schon herb. Nicht vor der Hochzeit gratulieren. Aber das Halleluja einüben. Das Heil, die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Die Rettung ist nun vollzogen. Darauf zielt die Heilsgeschichte Gottes. Er hat hinweggetan. Das ist etwas ganz Wichtiges. Er hat hinweggetan. Das ist ein starker Ausdruck. Die große Hure. Er hat sie gerichtet, geschieden, endgültig weggetan. Das Gericht, biblisches Richten, wenn es um das Wegtun geht, da ist kein Eigenmotiv dabei, Rachsucht oder so etwas, sondern das tiefste bleibende Gericht heißt getrennt von Gott. Abgeschnitten, weggetan von ihm. Die große Hure, wenn wir es ohne Bild sagen, die gewaltige antichristliche Mischreligion. Das geht's, dieses Babel. Wo alles ineinander verwoben ist und alles schließlich darauf zugelaufen ist, dass der Antichrist göttliche Ehre beansprucht. Sie hat verdorben, wird von ihr gesagt. Das griechische Wort heißt ein doppeltes, einmal ins Unglück stürzen, aber noch genauer durch Beimischung wirkungslos machen. Ich war in Chemie immer eine Niete, deshalb ist mir da kein Beispiel aus der Chemie eingefallen. Aber durch Beimischung wirkungslos machen, ein Beispiel ist mir doch gekommen. Wenn man in einen Benzintank ein bisschen Zucker reintut, soll man nicht tun, gell? Aber da mischt man etwas bei, dann läuft das Auto nicht mehr. Vielleicht kann mir mal dann später jemand erklären, warum nicht, warum Benzin nicht Zucker verträgt. Aber das heißt durch Beimischung wirkungslos machen. Es läuft nichts mehr. Genau das ist, was die Babelmacht der Endzeit getan hat. Die großen Kirchen durch Beimischung ist alles, was Evangelium, Wort der Rettung, Wort der Gnade ist, wirkungslos gemacht. Wir erleben das heute. Durch Beimischung wirkungslos machen. Und man kann mir noch so oft, ich möchte es sehr deutlich sagen, noch so oft erklären, dass ein Dialog mit den anderen Religionen nutzvoll und nötig sei, aber da wird durch Beimischung wirkungslos gemacht, wenn in einer Stuttgarter Kirche ein Buddhist, ein Hindu und ein Moslem und ein christlicher Pfarrer einen sogenannten Gottesdienst halten. Da wird durch Beimischung wirkungslos gemacht. Das kann man nicht einfach wegschieben. Da bereitet sich das vor, was dann in der antichristlichen Zeit als diese große Hure erscheinen wird. Ich sage es noch einmal, diese vier Kennzeichen der umfassenden antichristlichen Religion, was dieses Babel unter alle versammeln wird, sind heute alle schon da. Das erste Kennzeichen dieser Religion heißt, wir glauben doch alle an den einen Gott. Die einen nennen ihn Allah, wir nennen ihn Jesus, wir nennen ihn Gott, den Vater. Die Buddhisten nennen ihn Buddha. Und die Hindus haben gleich 3 Millionen. Aber im Grund meinen wir alle genau den gleichen. Sie können hingehen, wo Sie wollen, heute auf der Straße eine Umfrage machen. Weit über 90% aller Leute sagen, jawohl, so ist's. Darum ist das zweite Kennzeichen dieser Großreligion, zur Babelreligion heißt dann, oberstes Gebot ist Toleranz. Man kommt heute schon bei uns in Druck, in einem normalen Gespräch mit einem normalen Menschen, wenn wir das Wort Jesus sagen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. dann heißt es, ihr Fundamentalisten, ihr Fanatiker. Durch Beimischung wirkungslos machen. Das dritte Kennzeichen dieser umfassenden Babelreligion, die heute sich überall schon ausbreitet. Das heißt, wir müssen mitmenschlich sein. Die Mitmenschlichkeit ist das Entscheidende. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Da können Sie heute fast alle drunter subsumieren. Jawohl, Mitmenschlichkeit. Es hängt noch ein wenig in der Luft. Ich wundere mich immer, wenn ich so bei den Schülern in der 8., 9. Klasse frage, was wollt ihr denn werden, welcher Beruf interessiert euch? Lang vor einem mitmenschlichen Beruf kommt Tierarzt. Es ist offensichtlich leichter, mit Tieren umzugehen als mit Menschen. Das merken schon die jungen Leute. Aber Mitmenschlichkeit, das Schlagwort, das sich immer größer aufstellt und vorbereitet. Diese Babelreligion. Und schließlich das vierte Kennzeichen, das als Ziel angegeben wird. Wir müssen alle miteinander für den Frieden arbeiten. Das ist ja nichts Verwerfliches. Das ist nichts Verwerfliches. Es ist nur etwas Unmögliches. Denn wir Menschen können im Tiefsten nicht Frieden halten. Wir können im besten Fall einen Nicht-Schießkrieg-Zustand herstellen. Aber Frieden halten können wir nicht. Ich nehme an, dass es in Weissach und Vlacht und den anderen Orten so ist wie überall. Wie viele Privatkriege laufen da? Zwar nicht mehr mit der Flinte wie im Wilden Westen, aber wie viele Kriege zum Beispiel ums Erben? Wie viele Kriege werden da geführt? Mit Worten? Sogar mit Schweigen? Man gar nicht mehr redet? Ja, das beginnt in der kleinsten Einheit. Das ist gar nicht so lächerlich, sondern das ist erschreckendste Wirklichkeit. In wie vielen Familien und Ehen herrscht Krieg? Krieg heißt ja, ich will den anderen besiegen und von ihm wegnehmen. Der biblische Friede hat eine völlig andere Dimension als das, was Babel Friede nennt. Darum, das ist das Zweite, was von ihr gesagt wird, die nun weggetan ist, gerichtet ist. Sie kann die Jesus-Leute nicht dulden und hat sie nicht geduldet. Sie hat das Blut seiner Knechte vergossen. Die Jesus-Gemeinde, die im Leiden steht, bis hin zum Martyrium, zum Lebenszeugnis. Dieses Zeugnis wird heute von vielen Christen in vielen Teilen der Welt, die ganz Jesus vertrauen, schon gefordert und gegeben. Das ist eine andere Situation. Ich war ja Mitte Oktober bis Ende Oktober bei den Mitarbeitertagen in Indien. Da saßen nun circa 1000 Mitarbeiter zur Indienmission. Und jeder einzelne von ihnen, der in diesem Dienst steht, ob das nun eine Bibelfrau ist, die in die Hütten der Frauen zu ihnen geht, ob das ein Evangelist ist, der in den Dschungeldörfern unterwegs ist. Jeder einzelne von ihnen weiß morgens nicht, wenn er weggeht von seiner Hütte zu solch einem Dienst, ob er wieder heimkommt. Keiner. Mit welcher Selbstverständlichkeit sie mir das erzählt haben. Zum Beispiel ein junger Evangelist, wir sind miteinander ins Gespräch gekommen, ich frage ihn, wo arbeitest du? Er sagt, dort in der Gegend vom Sielerfluss. Und wie geht diese Arbeit? Und dann erzählt er und sagt, gerade letzte Woche haben mich die Terroristen noch einmal festgenommen und so verhauen, dass ich 3 Tage lang in der Hütte lag. Ich bin dankbar, dass ich heute hier sein kann. Und er hat mir noch die Striemen und Beulen gezeigt und hat gesagt, und sie haben zu mir gesagt, das nächste Mal töten wir dich. Was dort beginnt, in vielen Ländern der Erde, wird unter der Babelmacht, unter der Schlussmacht, unter dem Antichristen die Wirklichkeit für die Jesusgemeinde sein. Noch einmal, ich sage nicht für die großen Kirchen, die nicht, sondern da wird man sich arrangieren, da wird beigemischt, da wird diese Gesamtreligion entstehen. Aber der, der sagt, da mache ich nicht mit, das ist nicht recht, so steht's nicht geschrieben, der wird in Druck kommen. Bis hin zum Lebenszeugnis. Halleluja, Lob Gott, er ist gerecht. Er vollzieht sein Gericht. Gerecht heißt hier, was er ansagt, das hält er auch und das vollzieht er. Keiner, der in dieses letzte Gericht des Weggetanwerdens kommt, tut es ungewarnt. Keiner. Es kann sich dann niemand entschuldigen und sagen, das habe ich nicht gewusst. Gott ist gerecht. Er macht den Unterdrückern, er macht den Verfolgungen, er macht der ganzen Verführungsmacht ein Ende. Zweite Linie, lobt Gott alle, die ihn fürchten. Der ganze Himmel singt nun das Halleluja. Die 24 Ältesten Amen ist ihr erstes Wort. So ist es. Sie stellen jetzt die vollendete Wirklichkeit fest. So ist es. Warum diese Freude? Diese Freude ist keine Rachefreude. So unter der Überschrift, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich möchte einmal so sagen, das ist für mich etwas vom Schwersten. Zu denken, ich bin in der Ewigkeit, weil ich Jesus vertraue. Und Menschen, die ich kenne und die mir nahestehen, nehmen ihn nicht an. Ich kann mir mit meinen irdischen Sinnen und Gedanken das nicht vorstellen. Ich muss dieser Frau beipflichten, die vor einiger Zeit zu mir gesagt hat, mein Mann ist nun seit einem halben Jahr tot und ich komme nicht über die Frage hinweg, wo ist er? Und dann hat sie so gesagt, manchmal denke ich, ich wollte lieber nicht in den Himmel, wenn er nicht dort ist. Das ist eine schwere Frage, eine sehr schwere. Und wir haben keine schlüssige Antwort drauf. Die haben wir nicht. Ich kann nur eine Antwort geben und die heißt, wenn einer wirklich gerecht ist und jedes in die Waagschale wirft, was für einen Menschen spricht, dann ist Jesus und er ist der Richter. Dann ist er. Aber merkt ihr, die Härte der biblischen Botschaft, die ist oft schwer auszuhalten an diesem Punkt. Und deshalb umgehen wir heute vielfach in der Gesamtverkündigung des Evangeliums die biblische Linie vom Gericht. Das packt einen ganz tief, besonders wenn man es dann im persönlichsten Umfeld einen diese Fragen anspringen. Ich nehme mir persönlich das als Antwort, was dann später steht in Offenbarung 20. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, dass er auch um diese Not weiß und dass er auch da unsere Tränen stillt. Ich kann sehr gut verstehen, dass in manchen Kreisen dann die Frage der Allversöhnung oder der Wiederbringung als Antwort gegeben wird. Nach Äonen von Äonen kommen dann doch alle in die Seligkeit. Aber es ist nicht eine biblische Antwort, keine klare. Und das dürfen wir nicht. Das dürfen wir nicht. Erst dann wird diese ganze Konsequenz des Gerichts deutlich, wenn ich an dieser Stelle eingestehen muss, das tut furchtbar weh, dieser Gedanke. Und ich kann ihn nicht beantworten. Ich kann ihn nur dem barmherzigen Gott zurückgeben. Das kann ich. Das ist der Ernst und die ungeheure Wichtigkeit der Verkündigung jetzt. Es ist nicht beliebig, ob ein Mensch Jesus Christus vertraut oder nicht. Das ist nicht beliebig, sondern an dem entscheidet sich seine ewige Zukunft. Ob er gerichtet wird, das heißt in der ganzen Schönheit der Vollendung dargestellt vor Gott, oder ob er weggetan wird. Jesus sagt es ein paar Mal sehr deutlich, werfet ihn hinaus, tut ihn weg. Darum ist das so wichtig, dass wir hier keine Linien verbiegen und wegtun und sagen, im Grunde ist ja egal. Wie viel ist da heute beigemischt in der Verkündigung? Es ist tatsächlich die entscheidende Frage für jeden Menschen, ob er Ja sagt zu Jesus oder ob er ihn ablehnt. Und daran hängt seine Seligkeit. Und keiner von euch, die ihr jetzt bei diesen Weissachertagen seid, die ihr jetzt in diesem Saal und in den anderen Sälen seid, und keiner, der diese Kassetten hört von diesen Tagen, kann einmal vor Gott stehen und sagen, das habe ich nicht gewusst. Ist der Ernst von Weissachertagen, ist der Ernst der Verkündigung. Wenn es hier diese Anbetung und dieses Halleluja aufklingt, das ist nicht die Rachefreude, so jetzt sind die alle weg, sondern diese Freude, und das ist jetzt wichtig, die geht auf einen. Da ist alles andere weg, weil der Geliebte glänzt und herrlich ist, weil die Verachtung und die Schändung Gottes aus ist. Das geschieht ja. Wird die unendliche Geduld. Ich sag's einmal so, wie viel lässt er sich gefallen? Wie viel? Noch einmal im Umkreis. Da heißt es also nun im Psalm 139, deine Augen sahen mich, ehe ich noch bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben meines Lebens. Jeder Mensch ist ein Liebesgedanke Gottes. Und Gott lässt sich's gefallen, dass seine Gedanken schon im Mutterleibe vernichtet werden. Gott lässt sich das gefallen. Wir müssten manchmal denken, er müsste dreinschlagen, so wie sein Johannes erwartet hat. Es ist die Axt im Baum an die Wurzel gelegt. Und wenn jetzt der Messias, König Gottes, kommt, der nimmt die Axt und dann haut er endgültig die Wurzel durch. Die unendliche Geduld Gottes. Er nimmt nicht die Axt. Nicht in der Geschichte dieser Welt. Und jetzt ganz persönlich gesagt, nicht in meinem Leben. Er nimmt nicht die Axt, Jesus. Sondern in einer unendlichen Geduld und Barmherzigkeit geht er jedem von uns nach. Hält er diese Welt noch in seiner guten Hand, lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Lobt unseren Gott, alle seine Knechte, und jetzt kommt das, die ihn fürchten. Die ihn fürchten. Knechte, das heißt ja ganz wörtlich Sklaven, also die, die ihm ganz zur Verfügung stehen. Die sich ganz auf ihn ausgerichtet haben. Wir singen das manchmal, diesen Stundenlied, nichts soll mir werden, Liebres auf Erden, als du, der liebste Jesus, mein. Stimmt das auch für uns? So mit diesem Begriff Hochzeit des Lammes, das ist eine Einmaligkeit. Das ist ja schon bei uns Menschen so. Wenn die zwei heiraten, dann sagt er ja nicht, ja, ich hätte 20 haben können, aber ich habe so per Zufall mal die genommen. Sondern Hochzeit, das heißt doch, die zwei entscheiden sich ganz füreinander und alle anderen sind ausgeschlossen. Ist das unser Jesus-Verhältnis? Ich gehöre ihm. Er ist mir konkurrenzlos wichtig. Mein Leben ist auf ihn ausgerichtet. Alles andere kommt an zweiter Stelle. Jesus sagt das ja sehr deutlich. Wer nicht hasst Vater, Mutter, Frau, Kinder, dazu sein Eigenleben und alles, was er hat, der kann nicht Jünger sein. Hassen heißt ja nicht ein Verb der Gefühlsbewegung, dass ich jetzt heimkomme und zu meiner Frau sage, liebe Frau, ich hasse dich. Sie wird mit Recht sauer werden. Um das geht's nicht, sondern Hassen ganz wörtlich an die zweite Stelle setzen. Du bist mir ganz arg wichtig, aber Jesus ist mir wichtiger. Du bist mir ganz arg wichtig, meine Eltern, aber Jesus ist mir wichtiger. Ich bin mir ganz arg wichtig, aber Jesus ist mir wichtiger. Vieles von dem, was an Lauheit, an Öde in unserem Christenleben sich immer wieder einschleicht und breit macht, hat genau an dieser Stelle seinen Sitz, dass uns anderes, ob das Menschen oder Sachen sind, wichtiger werden und uns beschäftigen, uns in Beschlag nehmen. Ganz konkret gesagt, wir bereiten eine Freizeit vor, der Freizeitleiter hat das alles gemanagt und so, und dann 3 Wochen vor der Freizeit sagt er zu mir, ich kann leider nicht mit dir. Sag ich, warum nicht? Bist du schwer krank? Bist du ins Krankenhaus? Nein, sagt er, der Ipser hat sich gesagt. Der verputzt mein Haus, da kann ich nicht weg. Tja. Schon schwer bei uns einen Handwerker zu bekommen, wenn endlich der Ipser kommt. Heute kommt er schneller. Aber das war ihm wichtig. Wichtiger als diesen Dienst jetzt zu tun. Was wird uns in unserem Leben so wichtig, dass wir das, was mein Herr durch mich tun will, an die zweite Stelle rückt? Die Mehrzahl der Menschen in unserem Land, denen ist ein Götze konkurrenzlos wichtig, das Geld. Das Geld. Das kann bei uns Christen ganz schnell geschehen. Ganz schnell. Die ihm ganz zur Verfügung stehen, die ihn fürchten. Auch das ist kein Wort der Gefühlswelt. Da geht es nicht um Emotionen, sondern fürchten. Das heißt einmal, ganz wörtlich übersetzt, die gescheucht werden. Die Fliehenden. Das hebräische Wort hat sogar eine Grundbedeutung, das heißt Haken schlagen wie ein Hase. Fürchten heißt also in einer Fluchtbewegung sein. Das ist einmal die Ehrfurcht. Das ist eine Fluchtbewegung. Ich kann vor der Majestät Gottes, vor seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, da kann ich nicht stehen, da falle ich nieder. Darum heißt es hier, und sie fielen nieder und beteten an. Das ist die Fluchtbewegung vor mir selber. Ich weiß, ich kann nicht bestehen. Und darum sagt die Bibel, und das ist tatsächlich so, es kommt zweimal sogar im Alten und im Neuen Testament, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wenn wir das verlieren und Gott und Jesus uns zum Kumpel wird, dann verlieren wir Wesentliches. Dann wird unser Glaube oberflächlich. Von Johannes heißt es, als er ihn sah, fiel ich zu Boden wie ein Toter. Die Ehrfurcht vor Gott. So bei unseren Brüdern und Schwestern in Pakistan zum Beispiel, da drückt sich das so aus. Ich war in einer Versammlung und da saßen wir alle auf dem Boden. Wir Europäer können das nicht, da die Beine so komisch übernudeln. Dann haben sie uns einen Stuhl hergestellt. Das sieht auch komisch aus. Alle sitzen auf dem Boden im Schneidersitz und wir hocken da auf dem Stuhl. Aber gut. Und dann war ich fertig mit meiner Bibelarbeit und nehme meine Bibel und lege sie so neben mich auf den Boden. Sofort sind zwei der Brüder aufgesprungen und haben schnell die Bibel aufgehoben und haben sie mir auf den Schoß gelegt. Und ich habe dann nachher gefragt, was war das? Und dann haben sie gesagt, das ist das heilige Buch Gottes, da redet er. Das darf nicht zu unseren Füßen liegen. Das hat mir sehr zu denken gegeben, diese Ehrfurcht vor Gott, die ihn fürchten. Und das Zweite, diese Furcht, da ist nun wichtig, wo ich hinfliehe. Ob ich wegfliehe von Gott oder hinfliehe zu ihm. Wenn Furcht heißt, Haken schlagen wie ein Hase abhauen, dann kommt es darauf an, zu welchem Ziel. Wir Christen fliehen zu unserem Herrn. Das ist unsere Gottesfurcht. Johannes drückt es ja, diese Bewegung aus. Die Liebe aber treibet die Furcht aus. Das ist die Lebensbewegung, die geistliche Lebensbewegung von uns Christen. Es beginnt mit dem, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und je mehr der Geist Gottes uns mit seiner Liebe gestaltet, umso näher kommen wir zu ihm. Die Liebe treibe die Furcht aus. Nicht die Ehrfurcht, sondern die Fliehfurcht. Das war ja die erste Bewegung. Und Adam floh ins Versteck. Das war die Wegbewegung. Das war die Wegbewegung. Und als Gott ihn fragt, Adam, wo bist du? Dann sagt er tatsächlich, da bin ich im Versteck, denn ich fürchtete mich. Die Wegbewegung. dass wir das immer besser lernen, auch und gerade mit dem, was unser Leben vor Gott zum Fürchten macht, wo wir schuldig werden. Wir müssen nicht wegfliehen, sondern wir dürfen seit Jesus hinfliehen. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Zachäus, steig eilends hernieder, denn ich muss heute bei dir einkehren. Das Hinfliehen zu Jesus. Und der Zachäus, der ist nicht auf den obersten Ast gerutscht, sondern er ist runtergekommen und mit Jesus gegangen. Hinfliehen zu ihm. So wird diese Furcht ausgetrieben und wächst die Liebe. Mir wurde das einmal sehr deutlich an einem ganz banalen Beispiel, als wir da noch bei Tübingen wohnten, dann wurde neben unserem Haus da ausgebaggert, ein neues Haus gebaut, eine große Grube, richtig satter Lehm, und dann hat es geregnet, es war ein herrlicher Matsch. Und unsere Kinder sind da ständig drin rumgestiefelt und haben ausgesehen, es war fürchterlich, man muss sie manchmal vor der Haustür abspritzen. Dann habe ich gesagt, jetzt hört's auf. Wenn ich noch einmal einen dort erwische, dann gibt's was. Und unser Ältester, zu einem Regentag, war er wieder auf Entdeckungsreise. Ich sitze in der Stube und dann klopft's ganz zaghaft an der Terrassentür. Ich schaue raus, da steht er über und über mit Lehm überzogen und in Socken. Er sagt, was ist denn jetzt los? Fängt er an zu weinen und sagt, Papa, ich war in der Baugrube und beide Schuhe sind stecken geblieben. Zuerst wollte ich riesig sauer werden und dann habe ich mich innerlich, als ich den Kerl so dastehen sah, ich habe mich gefreut, dass der, obwohl beide Schuhe im Lehm stecken, und der ausdrücklichen Gebot von mir missachtet hat, trotzdem den Mut hatte zu kommen. Ich habe mir den Gummistiefel angezogen und bin mit ihm dorthin. Einen Schuh haben wir noch gefunden. Der andere ist inzwischen einbetoniert unter dem Haus. Den haben wir nicht mehr gefunden. Wisst ihr, so dürfen wir kommen. Furcht nicht wegfliehen, sondern gerade so, wie wir sind, hinfliehen zu ihm, dass er uns reinigt. Die Liebe treibe die Furcht aus. Dritte Linie, lobt Gott alle, die ihn lieben. Gott tritt jetzt seine Herrschaft an. Es ist das Reich unseres Gottes geworden. Er hat das Reich eingenommen. Jetzt ist alle Verhüllung weg. Und ich hörte sie jubeln. Lasset uns freuen und jubelnd sein. Eigentlich ganz wörtlich im Griechischen, im Festgewand dastehen. Denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes. Jetzt wird zusammengefügt, was zusammengehört. Und die Jesusgemeinde ist die Braut. Das Zentrum ist der Bräutigam. Das tut ja sehr geschwollen, wenn man das so einem Weltmenschen sagt. Heute Abend kommen wir in Weissach zusammen unter dem Thema die Hochzeit des Lammes. Also den möchte ich sehen, der das auf Anhieb versteht. Wir sollen ein Schaf heiraten. Also das ist schon komisch. Da muss man schon ausführlich erklären, was das heißen soll. Der denkt, wir haben da eine biologische Vorlesung oder irgendwas in der Tierkunde verhandeln wir miteinander. Die Hochzeit des Lammes. Wir Christen, wir haben schon eine versponnene Sprache, gell? Aber das ist hier keine versponnene Sprache, sondern bewusst steht dieser Ausdruck hier. Die Hochzeit des Lammes. Das Lamm ist das Opfertier. Das Sündopfertier. Und wenn der verherrlichte, ewige Christus bei diesem Namen genannt wird, in dieser Situation der Vollendung, dann wird jetzt das Zentrum benannt. Es gibt auch andere Namen, Der Löwe aus Juda ist übrigens genauso schwierig im Weltmenschen zu erklären. Dass der Löwe von Juda ein Buch mit 7 Siegeln aufbricht, die Offenbarung ist schon schwer. Aber es gibt herrliche Namen, wir haben es vorgehört, der helle Morgenstern und was für Jesus alles für Namen gebraucht werden. Aber in dieser entscheidenden Stunde der Vollendung, da heißt er das Lamm. Das heißt also, ich sage das noch einmal ganz aktuell, wir führen eine vollständig überflüssige Diskussion heute, ausgelöst durch dieses Referat von Frau Moltmann-Wendel, ob denn die Versöhnung was Wesentliches sei. Sie sagt ja, das ist eine Erfindung von Männern. Und sein blutrünstiger Gott und was weiß ich alles. Nein, das ist die Mitte, die Hochzeit des Lammes. Da ist der, der sein Leben für unser Leben gegeben hat. Das Lamm, das erwürget ist. Der christliche Glaube fußt entscheidend auf dem, das ist die wichtigste Heilstatsache in dieser Welt und Geschichte, dass der Sohn Gottes für uns ans Kreuz geht und dort elendiglich stirbt. Und das kann man nicht wegnehmen, das kann man nicht umdeuten, sonst entleert man alles. Sonst gäbe es keine Rettung und keine Erlösung, sondern du und ich, wir werden nur selig. Wir gehören nur deshalb zu dieser vollendeten Gemeinde, weil Jesus die Strafe, die mir gebührt, auf sich genommen hat. Die Strafe liegt auf ihm. Keiner von uns wird selig und gerettet wegen seiner guten Art. Wegen seinem guten Charakter. Keiner von uns wird gerettet und selig wegen unserer guten Taten, sondern jeder von uns steht nur deshalb bei dieser Brautgemeinde, weil Jesus für ihn gestorben ist und er das anerkannt hat und gesagt hat, darauf setze ich alles. Und es gibt keine bessere, tiefere, umfassendere, klügere Zusammenfassung der ganzen Theologie wie dieser schlichte Vers, Christi, Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, mit dem will ich vor Gott bestehen, wenn ich in Himmel werd eingehen. Christi Blut und Gerechtigkeit, das Lamm, das erwürget ist. Wer den Tod Jesu umdeutet und sagt, da geschieht nicht Versöhnung, da geschieht nicht das Opfer, das er bringt an unserer Stadt, der nimmt dem Glauben die entscheidende Basis. Der kommt zu einem allgemeinen Christlichkeitsdenken, aber er hat nicht mehr das, was die Bibel uns sagen will. Jesus ist das Opferlamm. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Der sich gegeben hat an unserer Stadt. Und die Braut hat sich bereitet. Und dieses bereitet wurde dann, es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das ist das, was sie bereitet. Sie kann es nicht selber. Das ist ja auch so bei einer Hochzeit. Dann bringt man das Brautkleid. Und die Braut zieht es an. Was dort im Himmel geschieht, wir werden mit dem Brautkleid begleitet. Er hat das getan. Er bringt das. Er tut das. Wenn es hier ausdrücklich heißt, aus schönem, reinem Leinen. Jetzt ist keine Beimischung mehr dabei. Das ist pur. Das ist nur Gottes Gerechtigkeit, die mir jetzt zugesprochen wird. Und damit fällt alles weg, was sonst in meinem Leben ist. Lobt Gott alle, die ihn lieben. Wenn ausdrücklich hier um die Vollendung der Gemeinde der Jesusleute zu zeigen, der Begriff der Hochzeit kommt, dann meint das diese tiefste Liebe. Diese tiefste Liebe. Und Gott will, dass wir das wissen. Und er sprach zu mir, schreibe, schreibe. Damit ist es nicht eine Privatschau des Johannes, für ihn durch Hören Erbauung gegeben, sondern was geschrieben wird, das geht nun an alle. Das geht an alle. Und das ist diese große Einladung, die hier steht, wenn dieses Bild gezeichnet wird von der Vollendung. Schreibe, selig sind die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Dann ist in diesem Schlussbild noch einmal diese dringende Einladung enthalten, die Jesus ja auch aufnimmt in seinem Gleichnis. Der König wollte Hochzeit halten, die Gäste sagen ab, anderes ist ihnen wichtiger. Dem einen sind seine Ochsen wichtiger wie die Hochzeit, dem anderen sein Stück Land und dem anderen seine Frau. Jeder hat gute Ausreden. Und dann sagt er, mein Haus ist noch nicht voll und jetzt kommt selig, gerettet sind, die berufen sind. Geht hin an die Hecken und Zäune und suchet und bringet, wen ihr findet. Mein Haus ist noch nicht voll. Dieses selig sind, die berufen sind, ist gerade nicht eine Auswahl. Der ist berufen und der nicht, sondern dieses Berufensein ist die umfassende Zahl. Jeder ist berufen, der Ja sagt. Dass wir uns nicht verstecken hinter einem Gott, der willkürlich den einen nimmt und den anderen nicht, sondern Gott ist ganz anders. Sein Wille ist umfassend universal. Gott will das allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sie sind alle berufen, aber viele wollen nicht, viele hören nicht. Und in diesem selig sind, die berufen sind, da steckt auch das, dass Menschen den Ruf hören. Darum ist Mission, Verkündigung, öffentliches Ausrufen unverzichtbar in dieser Zeit. Dies sind wahrhaftige Worte. Jetzt nicht nur in dem Sinn, das ist wahr, sondern das Griechische hat diesen Beiton. Das sind Worte, die sich verwirklichen. Wirklichkeitsworte. Das ist nicht nur einfach so dahingesprochen, sondern wo er spricht, da geschieht's. Was wir heute noch, Brüder und Schwestern, das ist ein unendlicher Horizont, was wir heute noch als Bibelwort vor uns liegen haben und lesen können, das wird Wirklichkeit sein. Wie heißt es in dem Lied? Wer sind die vor Gottes Throne? Was ist das für eine Schar? Jeder träget eine Krone, ist geschmücket wunderbar. Das ist das Schlussbild für Jesus, Leute. Das ist unser Ziel. Wir wollen beten. Herr, da staunen wir drüber. Wir fallen nieder. Das denkst du uns zu. Jedem, der dir vertraut. Das ist das Ziel. Du willst Hochzeit mit uns halten, die engste ewigkeitslange Verbindung mit uns eingehen. Wir loben dich. Noch leben wir im Hosianna. Herr, hilf uns doch. Wir wollen zuleben, bewusst und in Freude auf das Halleluja. Gelobt seist du. Amen.